Also ich bin eigentlich ja kein Kinogänger. Das kommt bei mir selten vor. Aber wenn ich ins Kino gehe, dann ziehe ich das auch durch. Noch nie habe ich einen Film vor dem Ende verlassen. Selbst wenn ich in meiner Entscheidung noch so daneben lag, aber man ist ja schließlich auch Schwabe. Der Eintritt ist bezahlt, das wird durchgezogen. Aber bei einem Film, da war ich zumindest kurz davor herauszugehen. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, ich habe die Bilder damals kaum ausgehalten. Es war ein Film über Jesus. Einer, der auch noch ganz fromm angekündigt worden war, sodass ich mich geradezu verpflichtet fühlte, dorthin zu gehen. Aber dann wurde die Passion Christi, so hieß der Film, so drastisch gezeigt, dass ich es kaum aushielt. Und das nicht nur bei der eigentlichen Kreuzigung, sondern auch vorher schon, so etwa bei der sogenannten Geißelung. Jeder einzelne Peitschenhieb wurde in Großaufnahme gezeigt. Und ich hätte nicht entscheiden können, was schlimmer war. Die aufgerissene Haut des Gequälten oder die so brutale Fratze des Folterknechtes. Mir ist eines jedenfalls klar geworden, seit ich diesen Film gesehen habe. Die romantischen Bilder mit einem schönen Kreuz vor einem stimmungsvollen Sonnenuntergang, sie zielen völlig an der Realität dieser so bestialischen Hinrichtungspraxis vorbei. Und jetzt, in der letzten Woche, ist mir noch etwas aufgegangen. Die Passion Christi, das Leiden Jesu, es beginnt nicht erst mit dem ersten Schlag eines Folterknechtes von Herodes oder auch von Pilatus. Nein, das Leiden Christi, die Passion beginnt mit einem Kuss. Siehe, da kam eine Schar und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. So schreibt Lukas im 22. Kapitel seines Evangeliums. Und wir wissen alle, was hier passiert. Diese Schar waren bewaffnete Soldaten der Tempelwache. Das waren Männer, die normalerweise auf jenem riesigen Areal rund um den Jerusalemer Tempel für Ordnung sorgten. Sie waren so etwas wie die Türsteher einer geschlossenen Gesellschaft, passten auf, dass kein Unbefugter hereinkam. Und bezahlt und befehligt wurden sie durch den Priesteradel mit dem Hohepriester Kaiphas, der ja damals die Verantwortung für den Tempelbetrieb innehatte. Berufssoldaten waren das. Menschen, die auch beherzt zupacken konnten, wenn sich jemand mal daneben benahm. Aber genau das hatten sie bisher in diesem Fall noch nicht getan. Obwohl Jesus doch schon öfters im Bereich des Tempels öffentlich aufgetreten war, hatten sich die Priester gescheut, ihn dort verhaften zu lassen. Das wäre wohl viel zu riskant gewesen. Womöglich hätten sich die vielen Menschen dort auf dem Tempelplatz mit Jesus solidarisiert, hätten ihn vor den Soldaten abgeschottet. Nein, ein solcher Zugriff muss gut geplant sein. Umso besser, dass es da unter den Jüngern einen gab, der ihn offensichtlich ans Messer liefern wollte. Warum auch immer? Über Judas wurde ja seither viel spekuliert. Ging es ihm ums Geld, um die 30 Silberlinge? Oder war er vor allem enttäuscht oder gar verbittert, weil Jesus seine Erwartungen nicht erfüllt hatte? Schließlich heißt Judas mit Beinamen Iskariot, der Sikarier. Es war damals eine Art Partisanengruppe gegen die Römer, die mit ihren Sikas, ihren krummen Dolchen, die sie unter dem Mantel trugen, blitzartige Morde begingen und sich dann wieder unter der Menschenmenge versteckten. Sikarier waren Attentäter gegen die römische Besatzungsmacht. Gehörte Judas vielleicht ja immer noch zu ihnen, verbunden mit der unerfüllten Erwartung, Jesus könnte einen Volksaufstand gegen die Römer anzetteln? Und wenn das so ist, ließe sich ja auch gut erklären, weshalb Judas enttäuscht war. Und vielleicht wollte er sogar mit der Verhaftung Jesus geradezu herausfordern, wollte ihm den noch fehlenden Impuls geben, dass jetzt die Zeit der großen Reden vorbei sei und er sich nun endlich kämpferisch zeigen soll. Vor wenigen Jahren kam diese Theorie über Judas auf. Aber solche Deutungen sind irgendwie alle doch nur Spekulationen. Tatsache ist jedenfalls, dass er Jesus einen Begrüßungskuss geben wollte. So wie es damals üblich war, unter engen Freunden. Auch zwischen dem Schüler und dem Rabbiner, den die Schüler verehrten. Ein Begrüßungskuss, um ihn dadurch auszuliefern. Und der Evangelist Markus schreibt das sogar ausdrücklich, dass er das mit den Soldaten als Erkennungszeichen vereinbart hatte. Zynischer geht es ja wohl kaum mehr. Und wir können nur den Kopf schütteln. Und doch frage ich mich, ob wir uns manchmal nicht sogar darin einreihen, ob nicht die Geschichte der Kirche Jesu Christi einen Judaskuss nach dem anderen enthält, wo Menschen ihre Liebe zu Jesus Christus zur Schau stellten und dabei in Wahrheit ganz andere Absichten verfolgten. Und ich meine nicht nur solche Abgründe, wie jene Kreuzzüge, die am Ende ja gar nicht mehr auf eine Rettungsaktion zielten, sondern nur noch zu Raubzügen von Plünderern wurden. Nein, es geht auch viel subtiler, viel versteckter. Es beginnt doch schon damit, wenn Menschen sich nur scheinbar an Gott wenden, aber eigentlich ganz andere Absichten haben. Und das müssen nicht nur niedere Absichten sein. Ich nenne ein ganz kleines Beispiel, das vielleicht jeder von uns kennt und schon mal erlebt hat, vielleicht auch sogar an sich selbst schon erlebt hat. In einer Gebetsgemeinschaft ein laut ausgesprochenes Gebet, das sich ja doch eigentlich an Gott wenden sollte, aber in Wahrheit ganz andere Absichten hat. Dann will man dem anderen etwas mitteilen auf die Weise. Will den anderen beeinflussen, vielleicht auch nur beeindrucken mit besonders schönen Worten. Wie oft wird der Glaube, die Religion instrumentalisiert für ganz andere Absichten? Und gerade eine innige Beziehung zu Gott ja auch öffentlich vorgetäuscht, als würde man ihm einen Kuss geben. Wie oft singen wir Gott in unseren Liedern vollmundige Bekenntnisse und geben große Versprechen ab, nähern uns ihm in einer Verbindlichkeit, die einem Bruderkuss gleichkommt und wissen dabei, wenn wir ehrlich sind, ganz genau, dass wir in diesem Moment mit unserem Treueschwur den Mund ganz schön voll nehmen und alles andere als aufrichtig sind. Judas damals möchte seinen Verrat ausgerechnet mit einem Zeichen begehen, das wie kaum ein anderes von Vertrauen geprägt ist. Wie gesagt, noch zynischer kann man den Vertrauensbruch, der sich in diesem Moment vollzieht, kaum inszenieren. Und offensichtlich hat der Evangelist Lukas das sehr genau gespürt und es kaum ausgehalten. Und deshalb hat er den Text von Markus, der ihm ja vorlag, der vorher geschrieben worden war, an dieser Stelle auch leicht abgeschwächt. Bei ihm, bei Lukas, geht Judas nur auf Jesus zu, um ihn wie einen Bruder zu umarmen und zu küssen. Aber es kommt nicht mehr zu dieser so vertraulichen Geste. Denn als Judas auf Jesus zugeht, da lesen wir bei Lukas, Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Jesus meint natürlich mit dem Menschensohn sich selbst. Immer wieder hat er sich so bezeichnet. Verrätst du mich wirklich mit einem Kuss? Nur ein Gedanke. Womöglich tat Jesus dieser Kuss oder dieser angesetzte Kuss mehr weh als alle Schläge, die er wenige Stunden später ins Gesicht bekam. So wie es auch schmerzhafter sein kann, ins Gesicht bespuckt als geschlagen zu werden. Mit dem Kuss begann Jesu Passion, mit dem Vertrauensbruch durch ein vermeintliches Zeichen der Vertrautheit, mit der Abkehr durch vermeintliche Nähe. Und erlauben Sie mir nochmals den Gedanken von vorhin. Wie oft haben Sie, wie oft habe ich eigentlich Jesus schon auf ähnliche Weise enttäuscht, indem wir ihn im Gottesdienst oder auch in einem Bibelgesprächskreis gewissermaßen umarmt haben, ihm ganz nahe waren und dann kurz darauf ihn fallen ließen, ja auslieferten, weil dann wieder anderes viel wichtiger war. Verrätst du den Menschensohn, verrätst du mich, fragt Jesus auch uns, mit einem Zeichen der Vertrautheit auch noch? Natürlich war damals allen sofort klar, dass es hier um eine Verhaftung geht, wahrscheinlich mit tödlichen Folgen. Und die Jünger hatten damals, das erfahren wir wenige Verse vorher, sie hatten auch Waffen dabei. Das war in jener Zeit auch nichts Ungewöhnliches. Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und offensichtlich warteten sie gar nicht erst die Antwort ab, denn gleich im nächsten Vers lesen wir, und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lasst ab, nicht weiter. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus diese Worte in einem so völlig anderen Tonfall gesprochen hat als die vorher. Vorher sah er noch Judas an, stellte ihm vielleicht für andere kaum hörbar die so persönliche und traurige Frage, verrätst du mich mit einem Kuss? Jetzt aber sprach er laut, lasst ab, hört auf, wie könnt ihr nur? Auch das gehört zu Jesus und auch gewissermaßen zu den Qualen seiner eigenen Passion, seines Leidensweges. Die Enttäuschung über seine Jünger war ja noch weiter, noch breiter. Die Enttäuschung über seine engsten Freunde. Zuerst hatten sie geschlafen, statt Jesus im Gebet zu unterstützen, im Garten Gethsemane. Und jetzt schlugen sie zu. Offensichtlich hatten die immer noch nichts gelernt. 3 Jahre war er mit ihnen unterwegs, hat sich intensiv um sie bemüht, hat ihnen auch von Gottes Liebe gepredigt, auch von der Liebe, die wir zueinander haben sollen. Liebet eure Feinde, hatte er sogar gesagt. Tut wohl denen, die euch hassen. Und jetzt meinen die Jünger, sie könnten dieses Problem der Verhaftung mit dem Schwert lösen. Mit scharfem Ton geht Jesus dagegen. Und doch, ich denke nicht, dass wir diese Bibelstelle als eine allgemeine Handlungsempfehlung im Umgang mit militärischer Stärke lesen sollten. Gerade in diesen Wochen wissen wir alle, dass dem Unrecht auch Einhalt geboten werden muss und man dabei manchmal nicht drum herum kommt, Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun möchte. Das liegt daran, dass wir eben noch nicht unter den Bedingungen des Himmels leben, sondern noch in dieser Zeit und die ist geprägt von Angriffen, die auch verteidigt werden müssen. Aber was dort im Garten Gethsemane vor Jerusalem geschah, das war viel mehr als nur irgendein Moment von Gewalt und Gegengewalt. Das war so viel mehr als nur irgendeine Verhaftung von einem Unschuldigen, der es jetzt verdient hat, dass um ihn gekämpft wird. Nein, und diesen Gedanken müssen wir zulassen, mit hineinnehmen. Nein, denn jene Soldaten der Tempelwache handelten damals nicht nur im Auftrag des Hohepriesters und nicht nur mit Unterstützung des Judas. Sie handelten auf verborgene Weise auch, weil Gott es genau so wollte. Wie haben wir vorhin aus der Schriftlesung gehört, aus dem Petrusbrief, schon vor der Erschaffung der Welt war festgelegt, dass Jesus kommen soll und sterben soll für die Menschen. Was für ein weitreichender Gedanke ist es. Dann ist Jesus nicht nur gewissermaßen der Plan B von Gott, sondern die Welt ist von ihm auf ihn hingeschaffen, schreibt Paulus auch immer wieder. Das, was dort geschah, geschah nicht nur, weil der hohe Priester es so wollte, sondern weil Gott es so wollte. Und deshalb sagen wir das auch jedes Mal in der Abendmahlsliturgie, der Herr Jesus in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, in der er verraten wurde, in dieser Nacht brach er das Brot, reichte den Wein und sagte dazu beide Male, das, was jetzt bald geschehen wird, geschieht für euch. Ich werde für euch in den Tod gehen und ich werde für euch sterben. Und zwar nicht nur für euch im Sinne von zu euren Gunsten, sondern an eurer Stelle, stellvertretend für euch. Darum geht es. Und ihr, die ihr alle durch eure Schuld, durch eure Sünde, durch eure Gottesferne den ewigen Tod vor euch habt, ihr sollt diesen Tod nicht erleiden, weil ich ihn für euch durchleide, damit ihr dann mit mir leben könnt. Das ist die Botschaft des Abendmahls und das ist die Botschaft auch des Karfreitags. Und sie schwingt schon hier durch bei der Verhaftung. Lasst ab, greift nicht ein, es muss so geschehen. Merken Sie, es ist völliger Unfug, das mit einem Schwerthieb aufhalten zu wollen. Genauso wenig, wie Jesus ja dann darauf gewartet hat, dass seine Freunde ihn aus der Todeszelle befreien, etwa in einem nächtlichen Überfallkommando aufs Haus des Hohepriesters Kaiphas. Nein, lasst ab, nicht weiter, sagt Jesus, denn was jetzt geschieht, muss geschehen. Erst wenige Minuten vorher war das nochmals endgültig ja geklärt worden, dort im Garten Gethsemane, als Jesus mit seinem himmlischen Vater allein war und nochmals bestätigt wurde, dass dies nun sein Weg werden wird und der Kelch des Leidens eben nicht an ihm vorübergeht. Und dann tut Jesus sein letztes Heilungswunder. Er heilt das Ohr des verletzten Soldaten. Ich lese, und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Natürlich ging es ihm dabei um diesen einen Menschen, so wie es ihm immer nicht nur um die Menschheit, sondern um den je einen geht, der vor ihm steht. Das macht doch Jesus aus, so kennen wir ihn. Wie er sich zum Beispiel unterbrechen ließ, damals von dem laut rufenden Bartimäus und dessen Blindheit heilte. Und hier im Garten Gethsemane heilte er nicht ein Auge, sondern ein Ohr. Fast möchte man fragen, was soll jener Soldat mit diesem Ohr noch hören können? Die Stimme Gottes, der auch in dieser dunklen, so schrecklichen Nacht auf unsichtbare Weise immer noch der Handelnde ist. Oder vielleicht auch ganz schlicht nur die Stimme seiner Kinder, die zu Hause auf diesen Soldaten warten und denen er unverletzt gegenübertreten soll. Jesus heilt dem Verletzten das Ohr. Wohlgemerkt, das war die letzte Begegnung mit den Seinen, abgesehen mal von dem vielsagenden und zugleich liebevollen Blick auf Petrus, nachdem der ihn dreimal verleugnet und dann den Hahn krähen hört. Ja, es ist wahr, das Letzte, was die Jünger noch im kleinen Kreis mit Jesus erlebten, ist dieser Moment, wo er den feindlichen Soldaten heilt. Man kann es auch anders ausdrücken. Jesus verabschiedet sich hier, indem er eine Verletzung heilt, die seine Jünger einem anderen Menschen zugefügt haben. Was für einen Herrn haben wir da? Und ich habe in diesen Tagen bei der Vorbereitung, auch bei der inneren geistlichen Vorbereitung dieser Predigt, durchaus dann auch das kleine Gebet für mich gesprochen. Bitte, Herr, heile doch auch die Verletzungen, die ich anderen zugefügt habe. Wie gesagt, dieses Wunder war das Letzte, was die Jünger noch miterlebt haben. Am nächsten Tag wird er noch andere Wunder tun, öffentlich, vor vielen Menschen. Denn was ist das anderes als ein Wunder, wenn Jesus am Kreuz sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Oder ich denke natürlich an das Wunder mit dem anderen Soldaten, jenem römischen Centurio, der unter dem Kreuz steht und im Moment des Sterbens Jesu erkennt, dass dieses Ereignis so viel mehr ist als nur ein brutaler Justizmord. Er erkennt, dass Gottes Sohn dort hängt, dass hier ja der Himmel die Erde berührt, hätte ich fast gesagt, aber es ist ja viel mehr, dass hier der Himmel die tiefsten Abgründe der Erde erreicht, dass der ewig lebendige Gott in den Tod geht, in die Hölle hinabsteigt. Dass er sich der Macht der Finsternis ausliefert, um es in biblischer Sprache zu sagen. Und diese Macht der Finsternis feierte damals in Jerusalem geradezu eine Orgie der Gewalt. Und das wurde mir bewusst, als ich jenen schrecklichen Kinofilm sah. Jene Orgie der Gewalt begann im Garten Gethsemane. Jesus aber sprach zu den Hohepriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Diese Stunde gehört der Finsternis, einer todbringenden Dunkelheit, die nicht nur in den Soldaten, Tempelpriestern, sondern in jedem Menschen steckt. Finsternis, ein tiefer Abgrund, der nur durch Gott selbst überwunden werden kann. Und wir gehen jetzt auf Karfreitag und Ostern zu. Ich lade Sie ein, das in diesem Jahr besonders bewusst zu tun. Amen.